Hallo, mein Name ist Vlad. Und mit diesen Abendblinks wollen wir gemeinsam zur Ruhe kommen. Diese Folge dreht sich um das Leben von Marie Curie, nach der Biografie von Barbara Goldsmith. Also, mach's dir bequem, lehn dich zurück und lerne etwas über das Leben dieser herausragenden Wissenschaftlerin. Paris. Ein milder Junitag des Jahres 1903. In einer kleinen Seitengasse sehen wir zwei Frauen das Geschäft eines Damenschneiders betreten. Eine von ihnen ist die 35-jährige Marie Curie, die andere ihre Schwester, Bronja. Bronja hat ein Ziel. Sie will Marie für ihren großen Tag einkleiden. In wenigen Tagen wird Marie als erste Frau in Frankreich ihre Doktorarbeit verteidigen. Das Thema: radioaktive Substanzen. Zahlreiche renommierte Wissenschaftler werden da sein. Der Tag wird in die französische Wissenschaftsgeschichte eingehen. Bronja findet, ihre Schwester sollte sich hübsch zurechtmachen. Doch beim Schneider fällt Maries Wahl denkbar pragmatisch aus. Sie entscheidet sich für ein einfaches schwarzes Kleid. Ihre Begründung: auf schwarzen Kleidern sieht man bei der Laborarbeit nicht so viele Flecken. Wer war diese bescheidene und gleichzeitig so zielstrebige Wissenschaftlerin? Marie Curie hat maßgeblich zur Entdeckung der Radioaktivität beigetragen, unser Verständnis vom Atom revolutioniert und sich gegen alle Widerstände einer männlich dominierten Wissenschaft durchgesetzt. Bis heute ist sie die einzige Frau mit zwei Nobelpreisen. Die Geschichte von Marie Curie inspiriert bis heute. Also, lehn dich zurück und lerne mit uns die erste Frau der Wissenschaft kennen. Kapitel 1 – Ein weiter Weg. Marie Curie kam gar nicht als Marie Curie zur Welt. Als sie am 7. November 1867 in Warschau das Licht der Welt erblickte, wurde sie Maria Salome Skłodowska getauft. Sie war das jüngste von 5 Kindern. Ihre Mutter arbeitete als Schulleiterin, ihr Vater als Professor für Physik. Und seine jüngste Tochter sollte schon früh in seine Fußstapfen treten. So ist überliefert, wie Maria im Alter von 4 Jahren fasziniert vor einer Vitrine ihres Vaters stand. Hinter dem Glas verbargen sich allerlei wunderliche Dinge. Kleine Glasröhren, Wagen, unterschiedliche Mineralien und sogar ein Elektroskop. Ihr Vater erklärte behutsam, das sei seine Physikausrüstung. Sie verstand dieses Wort zwar nicht, aber die Faszination blieb. Überhaupt machte die kleine Maria früh auf sich aufmerksam. Im selben Alter kam es einmal vor, dass sie ihre ältere Schwester Bronja dabei beobachtete, wie sie sich mit einem Buch abmühte. Maria nahm es ihr aus der Hand und las ihr den ersten Satz fehlerfrei vor. So begabt die junge Maria war, so ungünstig waren die damaligen Umstände. Polen war bereits seit über 50 Jahren russisch besetzt. Und die Russen versuchten, die polnische Kultur und Identität zu unterdrücken. Es war verboten, an den Schulen Polnisch zu sprechen. Alle Straßenschilder waren auf Kyrillisch geschrieben und selbst das Wort Polen war von der Landkarte verschwunden. Marias Familie bekam die russische Besatzung ganz besonders zu spüren. Sie war nämlich polnischer Landadel. Die Russen hatten ihnen große Teile ihres Eigentums genommen. Weitläufige Güter und Landsitze hatten sie beschlagnahmt. Und mittlerweile lebte die Familie in sehr einfachen Verhältnissen in Warschau. Vom Glanz der früheren Tage war nichts mehr übrig. Marias Mutter lernte zum Beispiel das Schusterhandwerk, um das Schuhwerk für ihre 5 Kinder günstig selbst herzustellen. Dabei hatten beide Eltern eine hervorragende Ausbildung. Ihre Mutter arbeitete zuvor als Schulleiterin und ihr Vater war, wie gesagt, Professor der Physik. Die Russen erlaubten ihm allerdings nicht zu unterrichten. Er gab heimlich Vorlesungen auf Polnisch. Als er dabei erwischt wurde, verlor er deswegen seinen Job. und damit auch seine Dienstwohnung. Die Familie mietete ein Haus an und sah sich gezwungen, Schüler aus der Provinz dort aufzunehmen, um etwas dazu zu verdienen. Es wurde so eng in ihrem Haus, dass Maria lange Zeit auf einem Sofa im Esszimmer schlafen musste. Nicht gerade ideale Entwicklungsmöglichkeiten für die wissbegierige Maria. Doch trotz oder vielleicht sogar wegen all der Umstände stürzt sich die kleine Maria wie besessen in ihre Schulbücher. Als Maria 16 Jahre alt war und das Abitur als Jahrgangsbeste in der Tasche hatte, schloss sie mit ihrer Schwester Bronja einen Pakt. Die beiden wollten unbedingt studieren. Es gab nur ein Problem. In Polen waren Frauen nicht an den Universitäten zugelassen. Daher wollten sie nach Paris, doch ihnen fehlte das Geld. Der Plan? Sie würden beide arbeiten und nebenher lernen, so lange, bis Bronja mit dem gesparten Geld nach Paris gehen konnte. Bronja würde Medizin studieren und anschließend ihre kleine Schwester nachholen. Also arbeiteten sie. Im ersten Jahr nahmen beide eine Stelle als Privatlehrerin an. Nebenbei besuchten sie Kurse an der sogenannten Fliegenden Universität, einer Akademie für polnische Frauen, an der Maria und Bronja zahlreiche Vorlesungen besuchten. Die fanden immer im Geheimen und an unterschiedlichen Orten statt. Natürlich gab es hier keinen offiziellen Abschluss, doch die beiden Schwestern lernten dort viele andere inspirierende und starke Frauen kennen. Als Maria merkte, dass sie als Privatlehrerin nicht genug Geld verdiente, musste sie ihren Plan ändern. Sie suchte sich eine Stelle als Gouvernante, und zwar auf dem Land, weil dort Unterkunft und Verpflegung gestellt wurden. Sie schickte die Hälfte ihres Gehalts an Bronja, die inzwischen in Paris Medizin studierte. Nach ihrem Arbeitstag als Gouvernante zog sie sich in ihre Kammer zurück und las bis in die Nacht hinein. Physik, Soziologie, Anatomie, Physiologie. Nach und nach stellte sich heraus, dass sie sich besonders für Physik und Mathematik interessierte. Hier unterstützte sie auch ihr Vater, der ihr regelmäßig per Post Mathematikaufgaben aus Warschau schickte. Während der Arbeit verliebte sie sich in den ältesten Sohn der Familie, Kasimir. Die Liebe war gegenseitig, doch Kasimirs Eltern verboten ihm, so ein mittelloses Dienstmädchen zu heiraten. Schließlich machte er einen Rückzieher. Doch anstatt zu kündigen und das Studium ihrer Schwester zu gefährden, ertrug Maria jeden Tag die Demütigung, die Familie, die sie so herablassend behandelt hatte, weiterhin bedienen zu müssen. Und sie zog es durch. Obwohl sie unter Depressionen litt, arbeitete sie, sparte und schickte Geld nach Paris. So lange, bis Bronja ihr Medizinstudium in Paris abschloss, als eine von drei Frauen unter 1000 Studenten. Bronja hielt ihr Wort und bat ihre Schwester, ihr zu folgen. Nach 8 Jahren Arbeit packte Maria im November 1891 ihre Koffer und stieg endlich in einen Zug nach Paris. Kapitel 2. Von der bettelarmen Studentin zur Nobelpreisträgerin. Als Maria nach einer 4-tägigen Reise im Pariser Gare du Nord ankam, wartete ihr Schwager Kasimir bereits auf sie. Er klemmte sich ihren kleinen mitgebrachten Hocker und ihr Gepäck unter die Arme und marschierte mit ihr in das kleine Apartment in der Rue d'Allemagne. Sie würde die ersten Wochen also mit ihrer Schwester und ihrem Mann unter einem Dach leben. Und dort war allerhand los. Tagsüber empfing Kasimir, der als Arzt arbeitete, seine vielen Patienten. Und abends luden die beiden polnische Künstler, Wissenschaftler und Sozialisten zu sich nach Hause und diskutierten bis spät in die Nacht. Doch als erstes würde sich Maria in der prestigeträchtigen Pariser Sorbonne-Universität einschreiben. Dabei verwendete sie zum ersten Mal die französische Version ihres Vornamens, also Marie. Mit diesem Namen fühlte sie sich frei und unabhängig. Ja, in dieser Weltmetropole erlangte sie nun ein ganz neues Lebensgefühl. Also stürzte sich Marie in ihr Studium. Und zwar so besessen wie kaum jemand anderes. Sie vernachlässigte beinahe alles, was nicht mit dem Lernen oder dem Forschen zu tun hatte. Sie wusste nicht, wo man die einfachsten Dinge einkaufen konnte und schrieb ihrem Vater, ob er ihr nicht Tee oder ein Bügeleisen aus Polen schicken könne. Selbst Essen war ihr ein Dorn im Auge. Als ihr eine Kommilitonin vorschlug, sie solle sich zur Stärkung doch Suppe zu Hause kochen, wies Marie das brüsk ab. Kochen sei doch reine Zeitverschwendung. Um näher an der Universität zu wohnen, mietete sie ein winziges, unbeheiztes Mansardenzimmer. Sie ernährte sich von Brot, Obst und Schokolade, die sie über ihren Büchern aß. Ein Ei oder ein Stück Fleisch gönnte sie sich nur selten. Auch einen Eimer Kohlen für ihren kleinen Ofen schleppte sie nur alle Jubeljahre die vielen Stufen hinauf. Lieber schlief sie unter einem Stapel Kleider, um nachts nicht zu sehr zu frieren. Doch das Büffeln machte sich bezahlt. 1893 schloss sie die Abschlussprüfungen in Physik als Jahrgangsbeste ab. Im gleichen Jahr erhielt sie ein Stipendium. 1894 folgte der Abschluss in Mathematik und schließlich wurde sie sogar das erste Mal für eine Forschungsarbeit bezahlt. Die Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie gab ihr 600 Francs für eine Analyse unterschiedlicher Stahlsorten und ihrer magnetischen Eigenschaften. Mit diesem Geld konnte sie sich zumindest regelmäßig eine vernünftige Mahlzeit leisten. Für ihre Experimente zu dem Forschungsauftrag durfte sie das Labor ihres Professors Gabriel Lippmann nutzen. Das allerdings war klein und schlecht ausgestattet. Ein Freund empfahl ihr, doch einmal mit einem ihm bekannten Experten für Magnetismus zu sprechen, einem gewissen Pierre Curie. Es dauerte nicht lange, bis es zwischen Pierre und Marie funkte. Beide waren besessene Wissenschaftler und ihre Themengebiete ergänzten sich perfekt. Die Tage verbrachten sie zusammen im Labor und die Nächte einander fest umarmend. Die beiden hatten ineinander die große Liebe gefunden. Sie heirateten im Juli 1895, doch die Wissenschaft stellte das Paar bald auf eine besondere Probe. Marie hatte in der Forschung zu ihrer Doktorarbeit herausgefunden, dass Radioaktivität eine Eigenschaft von Atomen war. Die Eheleute publizierten dazu zusammen. Doch leider war es hauptsächlich Pierre, der die Lorbeeren dafür einstrich. Er bekam einen Lehrauftrag an der Polytechnischen Hochschule in Paris. Marie ging leer aus. Schließlich war sie nur eine junge polnische Einwanderin. Eine so herausragende Entdeckung hatte sicher ihr Mann gemacht. Die fehlende Anerkennung ärgerte Marie zutiefst, auch wenn sie ihrem Mann dafür natürlich nicht die Schuld geben konnte. Auch die gemeinsame Forschung wurde zu einer echten Belastungsprobe. Die Curies mussten tonnenweise Pechblende in riesigen Kesseln erhitzen und verrühren, um wenige Milligramm Radium zu erhalten. Zuvor hatte Marie bereits geschlussfolgert, dass die hohe Radioaktivität der Pechblende durch ein noch unbekanntes Element verursacht werden musste. Jetzt musste sie es nur noch isolieren, um ihre Vermutungen zu beweisen. Da mittlerweile ein Wettlauf unter Wissenschaftlern darum entbrannt war, neue Elemente zu isolieren, schonten sich die beiden nicht und arbeiteten so hart, dass es ihnen beiden an die Substanz ging. Hinzu kamen verschiedene gesundheitliche Probleme. Die beiden hatten ständig entzündete Fingerspitzen, ein Vorbote der Strahlenkrankheit, die damals noch unbekannt war. Doch jedes Mal, wenn Pierre an Marie vorüberging, die über eine Probe gebeugt im Labor saß, strich er ihr leicht über das Haar und sie warf ihm einen glücklichen Blick zu. Ihre Liebe zueinander und zur Forschung war so groß, dass sie alle Probleme in den Hintergrund treten ließ. 10 Jahre nach ihrer Hochzeit hatten Marie und Pierre Curie etwas geschafft, das noch nie einem Ehepaar vor ihnen gelungen war. Zusammen mit ihrem Kollegen Henri Becquerel wurde ihnen der Nobelpreis für Physik verliehen. Der Grund? Nichts weniger als die Entdeckung der Radioaktivität. Pierre sollte eine Rede halten, Marie wurde nicht gefragt. Also machte er es sich zum Anliegen, immer wieder zu betonen, wie wichtig die Arbeit seiner Frau für die gemeinsame Forschung war. Dabei wies er stolz auf Marie, die im Publikum saß. Womit hatten sie sich diesen Preis verdient? Henri Becquerel hatte bei Experimenten mit Uransalzen durch Zufall entdeckt, dass sie eine Fotoplatte eingeschwärzt hatten. Er taufte das Phänomen Uranstrahlung, vernachlässigte es dann aber wieder. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit untersuchte Marie diese Strahlung dann genauer und prägte den Begriff radioaktiv. Sie fand heraus, dass die Strahlung eine Eigenschaft der Atome war und dass man mit ihrer Hilfe neue Elemente entdecken konnte. Was sie mit ihrem Ehemann Pierre dann auch tat. Zusammen entdeckten sie die chemischen Elemente Radium und Polonium, das übrigens nach Maries Heimat Polen benannt ist. Und so war Marie Curie die erste Nobelpreisträgerin. Doch ihr Lohn fiel geringer als der von Becquerel und Pierre aus. Becquerel bekam ein Preisgeld in der Höhe von 70.000 Goldfranc. Pierre und Marie mussten sich die gleiche Summe teilen. Pierre wurde in die renommierte französische Akademie der Wissenschaften aufgenommen, Marie nicht. Obendrein bot die Sorbonne Pierre einen Lehrstuhl an. Doch er weigerte sich so lange, das Angebot anzunehmen, bis die Universität schließlich einwilligte, Marie als Leiterin von Pierres wissenschaftlichen Arbeiten in seinem Labor anzustellen. Es war absurd. Obwohl sie einen Nobelpreis gewonnen hatte, fiel es der wissenschaftlichen Gemeinde immer noch schwer, sie zu akzeptieren. Trotz der Ungerechtigkeiten waren die beiden glücklich. Ihre wissenschaftliche Leistung war endlich anerkannt worden und mit Pierres Lehrstuhl rückten auch die Geldsorgen in den Hintergrund. Kapitel 3 – Rückschläge. So schnell das Glück kam, so schnell ging es wieder. Im April 1906, ein Jahr nach der Nobelpreisverleihung, erfuhr Marie Curie einen heftigen Schicksalsschlag. Ihr Mann Pierre war bei einem Unfall in Paris gestorben. Die Trauer um ihre große Liebe stürzte sie in eine tiefe Depression. Sie verbrachte Tag um Tag in einem abgedunkelten Zimmer, unfähig, sich all der Probleme zu widmen, die ihre neue Situation mit sich brachte. Sie hatte ihren Mann verloren, aber auch ihren wissenschaftlichen Partner. Sein Einkommen fiel jetzt weg und Marie wusste nicht, ob sie das Labor an der Sorbonne weiter benutzen könnte. Der Weg zurück ins Leben war voller Widerstände. Ohne männliche Rückendeckung war es in der Welt der Wissenschaft noch schwieriger für sie, sich zu behaupten. Die Sorbonne brauchte zum Beispiel einen Nachfolger für Pierres Lehrstuhl. Marie wäre die logische Wahl gewesen, doch die Sorbonne weigerte sich, einer Frau einen Lehrstuhl zu geben und entschied sich für eine halbgare Lösung. Marie durfte unterrichten, bekam aber keine ordentliche Professur. Sie war die erste Frau, die eine Vorlesung an der Sorbonne hielt, und die geriet zu einem riesigen Medienereignis. Marie schlüpfte unauffällig in einem schwarzen Kleid durch eine Seitentür hinein und sprach eine Stunde lang sachlich über genau das Thema, bei dem ihr Mann aufgehört hatte zu dozieren. Sie erwähnte ihn mit keinem Wort. Einige Jahre später bewarb sie sich bei der Akademie der Wissenschaften, bei der Pierre Mitglied gewesen war, wurde aber abgelehnt. Sie kämpfte sich auf typische Curie-Art durch ihr Leben als Witwe. Hartnäckig, zielgerichtet und unnachgiebig. Sie forschte, sie unterrichtete, sie biss sich durch. Und sie trug Schwarz. Langsam aber stetig arbeitete sich Marie Curie zurück ins Leben. Im Jahr 1911, 5 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, erhielt sie den Nobelpreis für Chemie für die Entdeckung von Radium und Polonium. Sie war damit der erste Mensch mit 2 Nobelpreisen. Doch es war nicht nur der reine Forschergeist, der sie antrieb. Sie hatte auch die Hoffnung, dass neue Technologien einen wichtigen Beitrag zur Medizin leisten würden. Sie forschte, um Menschenleben zu retten. Im Ersten Weltkrieg hatte sie Gelegenheit, diese Hoffnung Realität werden zu lassen. Sie überlegte, wie sie mit ihrem Wissen dazu beitragen könnte, die Leiden auf den Schlachtfeldern zu minimieren. Dank ihrer umfangreichen Kenntnisse über Strahlungen entwickelte sie einen kleinen mobilen Röntgenapparat, der an der Front und in Feldlazaretten benutzt werden konnte. Vorher mussten Soldaten, die geröntgt werden sollten, in ein städtisches Krankenhaus gebracht werden und starben häufig beim Transport. Die mobilen Röntgeneinheiten wurden bald überall Les Petites Curies genannt. Und Marie arbeitete während des gesamten Krieges daran, sie möglichst effektiv einzusetzen. Sie verbesserte ihre Technik, überwachte die Herstellung und erklärte Krankenschwestern, wie sie das neue Instrument benutzen sollten. Und so rettete sie Dutzende Menschenleben. Trotz ihrer Errungenschaften wurde Marie Curie in Frankreich kritisch beäugt. Denn einige Jahre zuvor wurde eine Affäre mit ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter Paul Langevin veröffentlicht. Die Presse stürzte sich auf diesen Skandal, denn Langevin war verheiratet. Sie wurde als hinterhältige Ausländerin beschrieben, die eine heile französische Familie zerstörte. Dabei war Langevin der schwere Nöter. So musste sie nicht nur öffentliche Anfeindungen ertragen, sondern bekam auch große Schwierigkeiten, ihre Forschungen zu finanzieren, selbst nach dem Ersten Weltkrieg. Daher unternahm sie 1921 mit Hilfe von Missy Maloney, einer Redakteurin des Frauenmagazins Delineator, eine Reise in die USA. Denn dort war sie für viele ein Vorbild. Als ihr Schiff in New York ankam, wurde sie bejubelt wie eine Heldin. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern, die inzwischen selbst Wissenschaftlerinnen waren, unternahm sie eine riesige Tournee. Sie sprach an 18 Colleges, erhielt 7 Ehrendoktorwürden und traf sich sogar mit dem damaligen US-Präsidenten Warren Harding im Weißen Haus. Außerdem hatte sie gemeinsam mit Maloney über $100.000 für ihre weiteren Forschungen eingesammelt. Der Ruhm, mit dem man sie in den Staaten überschüttete, ließ nun auch die französische Presse wieder umschwenken. Marie Curies Ruf war wiederhergestellt. Kapitel 4 – Der Preis der Radioaktivität. Schon während ihrer Nordamerika-Reise war Marie Curie gesundheitlich geschwächt. Schließlich hatte sie jahrelang mit radioaktiven Materialien gearbeitet. Aus heutiger Sicht könnte man ihren Umgang mit Radium als leichtsinnig betrachten. Allerdings waren damals die Gefahren noch nicht bekannt. Im Gegenteil, man dachte sogar, sie wären gesundheitsfördernd. Radiumgetränke, Radiumcremes und Radiumbadesalze waren der letzte Schrei. Außerdem handelte es sich bei dem schwach blau leuchtenden Radium um Maries ganzen Stolz. So ist es psychologisch nachvollziehbar, dass sie diese wundersame Materie lieber als etwas Heilsames betrachtete, denn als tödliche Gefahr. Daher transportierte sie regelmäßig kleine Röhrchen mit Radium in ihrer Manteltasche umher. Und selbst in ihrem Nachttisch hatte sie eine kleine Fiole der Substanz, die sie manchmal nachts herausnahm, um sich das hübsche Leuchten anzusehen. Ihre Aufzeichnungen sind selbst heute noch so radioaktiv, dass sie in bleiernen Kisten aufbewahrt werden müssen. Dazu kam, dass sie sich ihr Leben lang in die Arbeit geflüchtet hatte, wenn sie Probleme hatte. Dadurch setzte sie sich den gefährlichen Strahlungen noch viel häufiger aus, als es bei einem gewöhnlichen 8-Stunden-Tag der Fall gewesen wäre. Die Strahlenkrankheit war noch nicht bekannt und die Ärzte stellten Marie allerlei Diagnosen. Tuberkulose, Gallensteine, Nierenschäden und Ohrgeräusche. Außerdem litt sie zunehmend unter Kopfschmerzen und verlor ihre Sehkraft. Als sie schließlich 1934 in einem Sanatorium starb, erklärte der behandelnde Arzt, es sei unglaublich, dass sie überhaupt so lange gelebt hatte. Ihre letzten Worte waren übrigens typisch für sie. Sie erklärte, dass sie gern ihre Ruhe haben wollte. Marie Curie starb als wissenschaftliche Koryphäe. Mit ihrer unglaublichen Zielstrebigkeit hatte sie zur Entdeckung der Radioaktivität beigetragen und unser Verständnis vom Atom revolutioniert. Sie war die erste Promovierte Frankreichs und bleibt bis heute die einzige Frau mit 2 Nobelpreisen. Vor allem bahnte sie sich einen mühsamen Weg durch eine männerdominierte Wissenschaft. Bis heute bleibt sie Vorbild für viele junge Frauen. Leider erlebte sie nicht mehr, wie ihre Tochter Irène Curie im Jahr darauf ebenfalls einen Nobelpreis erhielt. Zusammen mit ihrem Mann Frédéric Joliot hatte diese herausgefunden, wie man Radioaktivität künstlich erzeugt. Ein echter Durchbruch, der ganz im Sinne der Mutter gewesen wäre.